durch die demokratischen kapitalistischen Länder verursacht worden ist, also eine allseitige Konterrevolution gegenüber dem sehr eindrucksvollen, dem eindrucksvollen Durchbruch einer proletarischen und gleichzeitig von der Landarmut getragenen kommunistischen Revolution in der Richtung nach, das Geld abschaffen und so weiter. Ich kann das unmöglich hier schildern. Damit war für die Situationisten das Projekt des Kommunismus im 20. Jahrhundert eigentlich endgültig gestoppt. Während für die kritische Theorie um Adorno die eigentliche Katastrophe und das eigentliche, der eigentliche Bruch auch der Revolutionsgeschichte und des kommunistischen Projekts mit der Katastrophe schlechthin in der Gattungsgeschichte, nämlich mit der Shoah, hebräisch, die Katastrophe Fakt war. Und dass danach eigentlich alles bestimmt und umgefärbt hat, was noch über Revolution und über Gattungsfortschritt und so weiter zu sagen war. Auch hier ist die Vermittlung, die Vermittlung zwischen diesen beiden Strängen der kritischen Theorie, der modernen kommunistischen kritischen Theorie, und ich betrachte die kritische Theorie Adornos als einen Teil des neokommunistischen Projekts im 20. Jahrhundert, das ist über die Vermittlung der Geschichtstheorie von Walter Benjamin sehr stark zu sehen. Und ich erinnere hier nur an Walter Benjamins sozusagen Diagnose um 1940 herum, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Dass es so weitergeht, dass ein Zusammenschluss aller Formen von Konterrevolutionen, namentlich der sozialdemokratischen, ich erinnere an das Abwürgen der deutschen Revolution 1918-19 durch die Sozialdemokratie persönlich sozusagen, ja, die Leute, die heute Rosa Luxemburg auf ihren Hochglanzflyern haben und so weiter, das sind deren Nachfahren und die machen auch genau dasselbe wie damals vielleicht die USPD, wenn man es mal etwas in milderem Licht bringt, nämlich die Bindung der revolutionären Impulse, der kommunistischen Impulse, der sich sozialistisch verstehenden Impulse an den Staat. Es ist staatstragend und es wird alles der Staatlichkeit als dem großen Vermittlungsorgan untergeordnet, das in den ersten Jahren, und so war das dann auch bei den Bolschewiki, noch sich praktisch darstellen kann als Bild vom revolutionären und kommunistischen Projekt. Dann aber ab Kronstadt spätestens auch das Abwürgen der Macht der Arbeiterräte damals und der dritten Revolution, die sich um Kronstadt konstituiert hat, vollbracht haben. Das heißt also ein Wandel im Bild, in der Bildlichkeit, und es wird gleichsam eine Ware produziert, ein Bild mit einer Ware produziert, nämlich der wahre Sozialismus, Kommunismus. Das ist jetzt ein Blick in die Spektakeltheorie der Situationisten. Die revolutionäre Ideologie, der Sozialismus, der Kommunismus wandelt sich zu einem konterrevolutionären Projekt, behält aber noch die Fassade und das Bild der Revolution bei und bindet dadurch die große Massen von Menschen und sehr viel Opfermut. Dieser Opfermut, dieser Heroismus hat, ich würde sagen, sicherlich mindestens so viel wie dieses Schwarzbuch-Positivisten da eruiert haben, an Hekatomben verzehrt und aufgeopfert für dieses Projekt, das sich Sozialismus in einem Lande nannte und aber eben ein nachholendes Akkumulationsregime gewesen ist. Das kann man jetzt sozusagen, ist jetzt sozusagen kalter Kaffee, dass man das feststellt. Nur sollte man dann aufhören, es immer noch als irgendwie real sozialistisch oder gar parteikommunistisch zu deklarieren. Dann würde man gerade diesem Bild von der Konterrevolution als Revolution weiterhin Vorschub leisten. Und man muss genau sehen, das Wort Staatskapitalismus ist sicher ein hochproblematisches Wort von der Kritik der politischen Ökonomie her, weil es tatsächlich Kapital immer nur in Konkurrenz als mehrere geben kann. Wie soll ein Staat ein Kapital sozusagen sein? Wenn du jetzt aber den Weltmarkt siehst, das Weltmarktganze wiederum, dann ist sozusagen die ganze Sowjetunion eine Firma gewesen. Dann ist das eine, wie die Situationisten es nannten, eine ersatzherrschende Klasse für die Aufrechterhaltung und auch die Kapitalismus einholen und überholen, das Aufholen der Warenproduktion, einer eigenständigen Warenproduktion auf Grundlage der Lohnarbeit. Mit der Krücke, wie Marx das verschiedentlich in der Geschichte immer wieder beobachtet hat, mit der Staatskrücke für eine solche nachholende Akkumulation von Kapital. Ja, und die wird dann fallen gelassen, diese Staatskrücke, wie es auch der Fall war bei diesen Regimes. Jetzt in China deklariert sich das tatsächlich noch auf lächerlichste und zynischste Weise als sozialistische Marktwirtschaft. Ja, und da werden diese Krücken noch krampfhaft beibehalten, diese terroristischen Krücken der Vermittlung über den Staat, um weiß zu machen, irgendwie wird am Ende doch noch der Kommunismus herauskommen. aber das glaubt kein Mensch mehr, außer vielleicht denjenigen, die meinen, ein solches Regulationsmodell könnte auch der Westen übernehmen. Jetzt der allgemeine Ruf, der Schrei, der Brunstschrei, der Notschrei nach dem Staat. Der Staat soll das jetzt richten, wo die kapitalistische Krise nun hereinrasselt und auch entsprechende Konjunktur. Plötzlich werden Kapitallesekreise, Mode, plötzlich ist das angesagt, als hätte man nicht die ganzen Jahre Zeit und Möglichkeit gehabt, sich zusammenzusetzen in der WG-Küche oder wo auch immer an der Uni oder in den Freiräumen Kapital zu lesen und zwar zusammen. Nein, man muss am Gängelband irgendwelcher Professoren, muss man das jetzt genau tun, ja, damit man in diese Bewegung eingebunden ist, in die Kampagnen und sich dann kommunistisch für den Kommunismus irgendwie so vorkommen kann. Am Ende ist aber genau das, was Schröder und diese Leute auch getan haben, Kapitalschulung jahrelang, und das haben sie dann entsprechend auch benutzt, also ich von Gerhard Schröder und Joschka Fischer und diesen Leuten. Und das sind halt die Schröders von morgen, die das jetzt organisieren. Das ist einfach uncool, das wollte ich nur bei der Gelegenheit sagen, in dieser Form am Gängelband sich das verabreichen zu lassen. Während die eigentliche Frage, die nach all dieser Bilanz, die es auch Hannes Giesler sehr schön angerissen hat, wie soll denn um alles in der Welt aus dem bestehenden Vergesellschaftungsgrad der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterklasse im Weltmaßstab auf dem Weltmaßstab, ja, zu einer kommunistischen Produktion und Verteilung weitergegangen werden, ist einzig eine Frage der Zerstörung dieser Bilder, die Bilder von der Staatlichkeit, die einhergehen als Krücke und als auch Modernisierungshülse für Kapitalakkumulation, wenn sie rückständig oder abgehängt ist, oder zur Rettung der kapitalistischen Verhältnisse. Das sind viele Schattierungen von Totalitarismus. Wir müssen bei der Totalitarismusfrage, und ich bin im Sinne von der marxischen Analyse voll dafür, dass 1000 Totalitarismus-Theorien blühen, ja, man genau guckt, wie totalitär ist eigentlich das Weltsystem der kapitalistischen Produktionsweise geworden. Ja. Wie totalitär sind die Bilder, die mit dieser scheinbar besten aller möglichen und einzig möglichen Welt, ja, der über Geld, Kapital und Staat vermittelten Welt einhergehen, wie totalitär wird dieser Schein auch und hypostasiert sich, wie es Adorno auch dann sehr eindringlich und Horkheimer in Dialektik der Aufklärung bereits für die ganze Welt, nicht nur für die faschistische Welt, auch für die stalinistische und auch für die USA festgestellt haben und noch nicht so differenziert haben. Aber fürderhin ist natürlich die Differenzierung gemessen an der Shoah und gemessen an der Besonderheit dieser Totalitarismen, die nur eines kennen, nämlich die Durchdringung, die reelle Subsumption unter die Wert- und Warenform und die Produktion um der Produktion von Tauschwerten willen, ja, wie ist die in den jeweiligen Regionen ausgestaltet? Und da setzt positive wissenschaftliche Forschung natürlich ein, auf der Basis von Begrifflichkeit, ja, die Differentia Specifica zwischen der Katastrophenkette der sich realsozialistisch schimpfenden, hekatompenverzehrenden Systeme nachholender Akkumulation und dem Projekt Deutschland, das Reichsprojekt Deutschland, ja, das waren bisher zwei Griffe nach der Weltmacht, ja, und der zweite Griff nach der Weltmacht war so vernichtend, dass er mindestens über die Shoah selbst hinaus die ganze Welt in ein Blutbad hineingetrieben hat, dass man also ganz klar quantitativ wie qualitativ vor allem eine Differentia Specifica und eine Singularität des Totalitarismus des Deutschen Reiches festhalten muss. Also im Moment ist es ja üblich, zum Beispiel in dem Olympiajahr den Mao Zedong als den Gesamthitler des 20. Jahrhunderts so darzustellen. Es wird gepokert, 60 Millionen Tote, nein, 70 Millionen Tote, alle Sinologieprofessoren überbieten sich gerade. Ja. Das heißt, also, es geht alles praktisch in diesem Menschenfresser der aller Klassengesellschaften Mao auf. Ja. Da wird natürlich vollkommen weggedrückt, dass ein emanzipatorisch tendierendes Projekt immer noch war, genau wie die stalinische Sowjetunion. Nie vergessen, Stalin brach Hitler das Genick. Es war aber nicht Stalin, es war nicht die stalinistische Konterrevolution, sondern es waren die Menschen in diesen Systemen, die in einer Überdeterminierung von Klassenkämpfen diese kommunistische wirkliche Bewegung repräsentiert haben. In der Sowjetunion, in China. Und die in Kronstadt, die in der Kommune von Shanghai 1967 war es wohl und von Kanton und so weiter, von der parteikommunistischen, terroristischen Diktatur niedergemacht worden sind. Also wir müssen lernen, wissenschaftlich forschend und begrifflich arbeitend die wirklichen Probleme aufzutun. Schlusswort, dass die wirklichen Probleme nicht die Frage, brauchen wir heute noch Arbeitszettel sind. Wir haben das Internet und was weiß ich, was wir inzwischen haben, mit dem vorab geplant werden kann, was brauchen wir als Gattung, was brauchen wir im Weltmaßstab, und zwar nicht in der Form von diesen konkurrierenden Firmen, sondern das wird wirklich gebraucht, ja. Was wollen die Leute überhaupt? Also die Bedürfnislage, die Frage der radikalen Bedürfnisse kann zum ersten Mal aufgeworfen, sie kann zum ersten Mal beantwortet werden. Wie das im Einzelnen geschieht, da kann ich nur wirklich sagen, das ist die Frage nicht eines ominösen Dritten der Vermittlung, schon gar nicht des Staats. Der Staat muss zerschlagen werden, die revolutionäre antistaatliche Diktatur des Proletariats ist eine große Entdeckung über Marx, Entdeckung der revolutionären Diktatur des Proletariats als notwendiger politischer Übergang und machtmäßiger Übergang mit staatsanalogen Zügen, die er freilich als Übergangsform noch haben muss, ja. Über diese Entdeckung hinaus ist es nach all den Erfahrungen klar, dass die Antistaatlichkeit, die schon Engels betont hat, diese Stelle wird immer wieder unterschlagen, auch von den Professoren, diese Stelle, wo er sagt, die Kommune, das Modell der revolutionären Diktatur des Proletariats, war schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr. Das wird aus all den Kompendien und aus allen Zitatsammlungen systematisch rausgelassen, so etwas und ähnliche Stellen auch bei Marx. Es wird so getan, als seien die für die Staatlichkeit als das Subjekt des Übergangs zum Kommunismus gewesen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich weise auf Maximilien Rubels hervorragende Zusammenstellung Marx, contre les Marxistes, diesen Aufsatz schon vor 10 Jahren wurde auf Deutsch erschienen, ich glaube in die Aktion so einer Zeitschrift, so einer linkskommunistischen Zeitschrift. Marx, der sozusagen der materialistische Anarchist oder so etwas. In diese Richtung geht die Untersuchung der Staatlichkeit. Wie ist die Staatlichkeit dadurch aufzuheben, dass jetzt nicht die Gesellschaft, das hast du, glaube ich, auch sehr gut verschiedentlich betont, nicht sich als ein fetischistisches Drittes gegenüber den Individuen wiederum fixiert. Davor hat Marx gewarnt, schon in den Frühschriften. Sondern wie kann die Kommunikation, wie kann die Verständigung stattfinden? Dafür gibt es hier kein Rezept. Es wäre unredlich. Und Marx hat diese Unredlichkeit nicht begangen, sondern der wissenschaftliche Kommunismus, wie Marx ihn versucht hat und sozusagen aufgemacht hat, kann lediglich auf die Selbsttätigkeit der Klasse des Bewusstseins setzen. Die Klasse des Bewusstseins können nur diejenigen sein, die den bewussten oder bewusst sich als bewusst werdenden Kern organisieren, der Gesamtarbeiterklasse, kosmopolitisch, kosmokommunistisch. Und das ist die eigentliche Praxis, die möglich ist, auch in Zeiten der Windstille, der Ratlosigkeit, des vermeintlichen oder wirklichen Scheiterns und in Zeiten, wo man die Katastrophe begreifen muss, wo man den Bruch der Gattungsgeschichte und der Revolutionsgeschichte in aller Schonungslosigkeit sich eingestehen muss und wo man versuchen muss, die Formen des bewaffneten Dialogs, die Formen von theoretischer Selbstorganisierung der Leute, von Selbsttätigkeit, die sich schützen kann, die sich verteidigen kann und die sich umsetzen kann in Aesthesis, in sinnliche Erkenntnis, in ästhetische Praxis. Das war das Modell und das waren die Versuche der Situationisten, die immerhin zur ersten und letzten proletarischen Erhebung im Mai 1968 in Frankreich auch mit beigetragen, vorsichtig gesagt, haben und die das theoretisch ausgewertet haben. Einzelne Fragen behalten wir uns für die Diskussion vor. Vielen Dank für eure Geduld.
Hannes, du bist dran mit Antworten. Es sind verschiedene Dinge aufgeworfen. Zwiesprach über den Begriff der Gerechtigkeit als Scheinbegriff nochmal vor dem Hintergrund des Gotha-Programms. Es kam der Begriff des Staates als Krücke, der in Frage gestellt wurde oder in Frage gestellt werden muss. Das Thema Totalitarismen des Kapitalismus, Totalitarismus des Kapitals als strittige These, sowas wie emanzipative Momente im Stalinismus, Maoismus, kann man drüber diskutieren, sollte man drüber diskutieren. Und letztlich, wenn ich das von dir vorhin richtig verstanden habe, deine Charakterisierung des Stalinismus, des Maoismus als sowas wie eine falsche Exegese von oder eine falsche Exegese des Widerspruchs von Allgemeinen und Besonderen, die betrieben worden ist, also eine falsche Aufhebung des Widerspruchs in der Exegese.
Eine falsche, der real existierende Sozialismus hat den blinden Fleck, den es im Marxischen Werk gibt, auf eine grauenhafte Weise praktisch offenbart. Also diesen, natürlich kommt bei Stalin nochmal und bei Mao und bei solchen Leuten wie Pol Pot, kommt nochmal eine Portion individueller Wahnsinn hinzu von den Leuten. Aber selbst die positiven Phasen des real existierenden Sozialismus waren ja noch schrecklich genug. Also ich stelle mal kurz die Gemeinsamkeiten fest. Und das ist auf jeden Fall, dass sowohl du als auch ich eine Kritik des Staates stark machen. Und das ist ja erstmal ein großer Unterschied zu anderen Linken, die ja, das sieht man jetzt wieder in Zeiten der Finanzkrise, sozusagen versuchen, den Markt durch Staat zu substituieren. Ich würde allerdings sagen, die Kritik des Staates ist nicht nur eine Frage der Proklamation des Verbalradikalismus, sondern letztendlich ist es eine praktische Frage. Und das bedeutet, ich muss das Verhältnis von Individuum und Allgemeinem innerhalb einer Gesellschaft auch praktisch so gestalten, dass es keinen Zwang gibt, der dieses Verhältnis gestaltet. Also der Staat hat einerseits ideologische Ursachen, wie du zum Beispiel ausgeführt hast, einer deutschen Sozialdemokratie oder einer deutschen linken Tradition, dass dort der Staat ideologisch betont wird. Aber der Staat hat halt auch, wie Marcuse nennt das, der Staat ist Ausdruck der Diskrepanz zwischen Individuum und Allgemeinheit. Und das ist erstmal eine Frage, die kann man nicht ideologisch aus der Welt deklarieren, die kann man nicht per Diskursanalyse irgendwie wegwischen, sondern das ist eine praktische Frage. Eine zweite Gemeinsamkeit, die aber auch schon wieder einen Unterschied birgt, ist, dass wir beide eine Kritik des Bestehenden erstmal, so wie sie auch eine Kritik der politischen Ökonomie eingesetzt hat, dass wir die unterstützen und stark machen. Bei dir auch wieder fast formal in Form deiner Agitation habe ich aber das Gefühl, du machst daraus eine Stärke deiner Position. Ich sage, die Kritik der politischen Ökonomie ist weiterhin richtig, aber im Gegensatz zu Marx haben wir nichts mehr in der Hinterhand. Das ist übrigens eine Formulierung von Adorno. Wir haben nichts mehr in der Hand. Und das ist, glaube ich, klar. Marx hat jetzt auch nicht auf dem Reißbrett die zukünftige Gesellschaft gezeichnet, aber es gab bei ihm doch eine Tendenz, eine Hoffnung, und die wies in die Richtung rationale Produktion. Und die hat sich im real existierenden Sozialismus als Dilemma erwiesen. Und deswegen glaube ich, dass wir in einer Situation sind, in der man die Kritik am Leben erhalten muss, aber nicht mehr, aber sozusagen ein Stück weit, eigentlich darf man, ich will dir das nicht Arroganz unterstellen, aber das ist eine Formulierung, die mir gerade einfällt, man darf nicht mehr arrogant sein in der Kritik. Das ist ein Problem, und ich glaube, gerade in der Tradition der Situationisten, soweit ich die kenne, ich habe nur so ein Sammelband gelesen, der mal erschienen ist, gerade in der, das, ich würde sagen fast, dass die Situationisten diese ganze Not, in der die kommunistische Gesellschaftskritik steckt, in eine Tugend verkehren und verschleiern, indem sie halt sehr verbal radikal immer auftreten. Das halte ich für ein Problem, weil das, glaube ich, in einem Neuanfang nicht gerade dienlich ist. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass man versucht, das Problem der Gerechtigkeit als Scheinproblem darzustellen. Ich glaube, also damit kann ich gar nichts anfangen. Also ich würde sagen, es gab mal so eine gewisse Phase in der deutschen Ideologie und so, wo Marx sich selber von seinem Radikaldemokratismus abstoßen musste und solche Themen als Ideologie behandelt hat, aber in der Kritik des Gotha-Programms und in der Kritik der politischen Ökonomie versucht er genau dieses Thema der Gerechtigkeit wieder anzugehen. Und gerade die Kritik der politischen... Es gibt natürlich die Gerechtigkeit als Schein, soweit sie nur formal und politisch existiert in der bürgerlichen Gesellschaft, aber sozial nicht. Aber ich würde sogar sagen, es ist eines der Hauptakzente der Kritik der politischen Ökonomie, diese Gerechtigkeit wesentlich durchzusetzen. Und man kommt an diesem Problem auch nicht vorbei. Man könnte es vielleicht anders nennen, aber letztendlich geht es darum, oder geht sozusagen aus einer individuellen Perspektive, ging es für mich in einer befreiten Gesellschaft darum, ich will nicht so viel arbeiten, deswegen sollten das möglichst auch die anderen machen. Und das ist ein Problem, an dem, da kann man noch so lange rumdeklarieren, da kommt man nicht dran vorbei. Also insofern würde ich dich da noch bitten, ein paar Worte zu sagen. Ich glaube, dass Marx in der Kritik des Gotha-Programms sich darum, also das Gute an Marx finde ich eigentlich, dass er es bestimmt negiert. Also er zeigt, okay, wir haben hier in der ersten Phase, dort gibt es das Prinzip der Gerechtigkeit noch, des Tauschs. Entsprechend der Arbeitsleistung erhalten die Leute Konsumptionsscheine. Und er sagt, einerseits kommen wir darüber nicht hinweg, aber er zeigt, und das muss man wirklich Marx zugute halten, er zeigt das ganze Problem dieses Themas auf, nämlich, dass diese Gerechtigkeit gleichzeitig Ungerechtigkeit in sich birgt, weil die Individuen nicht gleich sind. Und sie, Gerechtigkeit, aber immer darin besteht, Individuen an einem gleichen Maßstab zu messen. Aber er schreibt trotzdem, das gleiche Recht ist hier, also im Verein freier Menschen der ersten Phase, immer noch das bürgerliche Recht. Und er führt es weiter aus, das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell. Also es ist proportionell, es gibt bei Aristoteles, auf den er hier in den Zeilen verweist, gibt es den Begriff der proportionellen Gerechtigkeit. Die Gleichheit besteht darin, dass in gleichem Maßstab der Arbeit gemessen wird. Und später erst sagt er, können wir diesen bürgerlichen Rechtshorizont überschreiten. Aber das habe ich vorhin schon ausgeführt, das schafft er nur, diesen bürgerlichen Rechtshorizont zu überschreiten, indem er das Ausgangsproblem, nämlich wie Arbeit verteilt wird, durchträgt und sagt, es gibt einfach keine mehr, die, weil alle Quellen des Reichtums reicher fließen. Also insofern denke ich, dass man das Problem nicht einfach als Scheinproblem abtun kann, sondern das. Und selbst wenn du das machst, das fällt dir dann sozusagen in der Realität wieder auf die Füße und zwar umso schrecklicher. Das ist eine Frage, also psychoanalytisch wäre das dann sozusagen, wird stellst den Begriff der Verdrängung einstreuen, also man verdrängt dann so ein Problem und letztendlich praktisch taucht es wieder auf. Und ja, ursprüngliche Argumentation, du hast gesagt, dass der real existierende Sozialismus letztendlich die ursprüngliche Argumentation des Kapitals in einer anderen Form nachvollzogen hat, das glaube ich auch, allerdings nur bis zum Ende der neuen ökonomischen Politik in der Sowjetunion, um es mal auf die Sowjetunion zu beziehen, weil dann waren die Ergebnisse, die ursprüngliche Argumentation hergestellt hat, auch auf dem Gebiet der Sowjetunion hergestellt. Die ursprüngliche Argumentation im Kapital hat zwei Sachen gemacht. Erstens, sie hat die Produktionsmittel enteignet und sie hat den Grund und Boden kapitalisiert. Und das war 1900, also nach der neuen ökonomischen Politik, die ja eigentlich ein großes Unternehmen war, um die Leute in Genossenschaften zu treiben und die Genossenschaften nachträglich zu verstaatlichen, also in den Plänen zur neuen ökonomischen, also neue ökonomische Politik, haben vielleicht Leute schon mal gehört, wird immer so ein bisschen als Öffnung und Marktwirtschaften so bezeichnet. Tatsächlich, wenn man sich die Pläne dazu bei Bakunin oder so durchliest, ging es halt darum, die Leute über den Markt, also die freien Produzenten über den Markt zu besiegen und später einzugebinden. Jedenfalls am Ende dieser neuen ökonomischen Politik waren 98% aller Bauern enteignet und damit hörte Anfang der 30er Jahre diese ursprüngliche Akkumulation auf und trotzdem wurde es ja nicht besser. Und da kommt das Moment hinzu, was ich glaube ich stark gemacht, warum wurde es da nicht besser? Weil die Leute als Teile einer rationalen Wirtschaft funktionieren mussten. Und eine rationale Wirtschaft sozusagen die Teile subordiniert hat und determiniert hat. Und dieses Problem muss man einfach sozusagen als, wenn man heute irgendwie das kommunistische Projekt weitertreiben will, muss man das einfach geradeaus angehen und kann das nicht verdrängen. Ich plädiere im Übrigen jetzt, nicht, dass es vorhin so klang, ich plädiere nicht dafür, sozusagen das kommunistische Projekt ad acta zu legen, sondern ich plädiere dafür, die Probleme offen und ehrlich anzugehen und ihn nicht auszuweichen durch Verbalradikalismus. Das meine ich jetzt nicht gegenüber Zwi, sondern habe ich jetzt eher sozusagen andere Strömungen im Kopf. Ja. Also ich plädiere dafür, das Projekt eher offensiv und geradeaus anzugehen und sich aber auch keine Scheuklappen anzulegen.
Okay, Zwi.
Ja, nur kurz zu dem Punkt, damit wir in die Diskussion kommen. Auf den man sich sicherlich aus besten Gründen, die du eben genannt hast, ernsthaften Gründen und um nicht zu verdrängen, um die Traumatisierungen nicht zu übergehen, die du auch angedeutet hast in der Geschichte des Parteikommunismus oder dieser Akkumulationsregimes, die ich schon als Hilfsbegriff als staatskapitalistisch bezeichnen würde. Lenin hat selber den Staatskapitalismus unmittelbar nach der Abwirkung der Kronstädter Räte proklamiert, das, was wir machen, ist Staatskapitalismus jetzt. Ich glaube, von Sozialismus wurde offiziell erst auf dem sogenannten Parteitag der Sieger 1934 dann gesprochen, frühestens. Das nannte sich selbst so. Und Lenin war kein Dummkopf. Lenin war jemand, der genau analysiert hat, dialektisch, hochdialektisch unterscheiden konnte zwischen dem bürgerlich-zaristischen Gemisch dieses Staatsapparates, den sie übernommen hatten, den die Bolschewiki übernommen hatten und den die Sowjets sozusagen formell übernommen hatten, an dessen Spitze sie saßen, und dem, was sich daraus naturwüchsig entwickeln musste, wenn die Revolution im Weltmaßstab nicht weiterging. Und deswegen hat Lenin aus besten Gründen vom Staatskapitalismus gesprochen, den sie jetzt machen. Gerade auch die neue ökonomische Politik war ja im Grunde der Versuch, diesen Staatskapitalismus nach Lenins Tod, hauptsächlich von Bucharin her auch entworfen, durchzusetzen. Und ist dann auch genau in dem Akkumulationsterror gescheitert, so um 1930 herum, der von Schwarzbuchautoren auch als Genozid dargestellt wird in der Ukraine. Und das sind alles Wege gewesen, die man in keiner Weise beschönigen soll, als irgendwie motiviert durch die Entwicklung der Individualität und der Bedürfnisse der Menschen. Das stand ganz am Ende und das war sozusagen, da musste man durch und das war wirklich utopisch und wurde immer utopischer, ebenso wie das Absterben des Staates. Also hier muss man sozusagen auch streng mit denjenigen sein, die, es gehört zu dieser Nichtverdrängung, zu dieser Aufhebung der Verdrängung und zu dieser Trauerarbeit auch der kommunistischen Bewegung, die es natürlich noch gibt in vielen Ansätzen, diese Last, diesen Alp der toten Geschlechter, der eigenen Anläufe nicht zu verdrängen. Das ist, also da sind wir völlig davor. Aber diese Fixierung auf die Frage der Gerechtigkeit scheint mir keine Lösung zu sein des wirklichen Problems, weil die materiellen Produktionsverhältnisse die einzige Basis dafür sind, so wie sie inzwischen herausgeformt worden sind durch diesen ganzen totalitären Terror des Weltmarktsystems, das, was Marx auch den kapitalistischen Kommunismus nannte, wiederholt, wies er darauf, wie die kommunistischen Verkehrsformen hier schon in kapitalistischer Form vorgebildet sind und es sozusagen unter die Füße geschoben werden, damit sie Dynamei, ein Lieblingswort von Marx, also der Möglichkeit, der wirklich angelegt seienden Möglichkeit schon nach, auch in eine kommunistische gesamtgesellschaftliche Produktion und Verteilung gewendet werden können. Da gibt es dann, wie Marx im Roter Programm, da müsste man sich jetzt wie so Schriftgelehrte oldschool-mäßig streiten, da greift ja die Gerechtigkeitsvorstellung an. Ich denke nicht, und damit will ich es erstmal so stehen lassen, das muss man dann vielleicht schriftlich weiter entfalten, einen solchen Streit, und bitte nicht nur wir zwei, was mit dem Gerechtigkeitswert, als eine Axiologie Gerechtigkeit, also einer philosophischen Wertelehre, Wertehierarchie, was das in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie zu suchen hat. überhaupt nichts. Marx denunziert es, gerade in der Kritik des Gotha-Programms,